wenn die Persönlichkeit gespalten ist. Wir sprechen heute in der Gesundheitssendung über eine psychiatrische Erkrankung, die Schizophrenie. Ich bin Sabine Böhler und mein Studiogast ist der Psychotherapeut Dr. Maximilian Niederberger. Er ist niedergelassener Neurologe und Psychiater und führt zusammen mit einem Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Ottobrunn bei München. Er ist heute mein Studiogast. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Grüße Gott.
Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Die Schizophrenie, liebe Zuhörer, ist eine die gesamte Persönlichkeit betreffende, also eine tiefgreifende psychiatrische Erkrankung. Man nennt sie auch Nervenkrankheit, man nennt sie auch manchmal eine Psychose, die Veränderungen der Gedanken, der Wahrnehmung und des Verhaltens auslöst. Schizophreniekranke, das weiß vielleicht der ein oder andere, ja, sie sind zeitweise nicht in der Lage, zwischen der Wirklichkeit und den eigenen Vorstellungen zu unterscheiden. Und für sie ist das, was sie jetzt gerade in ihrem Inneren abspielt, was sie da erleben, das ist für sie ganz real. Herr Dr. Niederberger, man könnte auch sagen, Schizophreniekranke leben zeitweise in einer völlig anderen Welt. Wie stellt sich denn diese Welt für den Patienten dar?
Die Welt für den Patienten ist immer ein Bereich, der den ganzen Menschen erfasst. Es ist eine Erkrankung, die das Denken, die Wahrnehmung, die Motorik und die eigenen Emotionen erfasst. In der Erfahrung des Erkrankten, ich komme nachher bei der Diagnosestellung noch einmal genau dazu, erleben die Patienten Halluzinationen, sie hören Dinge, sie schmecken oder riechen Dinge, die nicht wirklich existieren. Gerade bei der Schizophrenie ist die Halluzination des Hörens von Stimmen ganz im Vordergrund. Es bestehen auch Wahnvorstellungen, das sind absolute Überzeugungen von Dingen, die nicht wahr sein können. Zum Beispiel, man hat die Überzeugung, man wird über sein Fernsehgerät beobachtet, man sei eine berühmte Persönlichkeit, man werde verfolgt, man bekommt religiöse, zwangshafte Vorstellungen. Es gibt Verfolgungswahn, andere Menschen würden einen verfolgen, zum Beispiel die Mafia. Es gibt eine Antriebsarmut, ähnlich wie bei der Depression. Und es gibt einen daher natürlich sozialen Rückzug. Mhm. Diese Menschen haben Angst vor ihrer Umwelt. Und dies führt auch zu einem Konzentrationsmangel und zu einem Stören der Denkfähigkeit. In diesem Fall ein zerfahrenes Denken.
Und wenn wir jetzt der Frage nachgehen, ja, wie sieht die Welt eines Schizophreniekranken aus, dann könnte man vielleicht auch sagen, das, was er erlebt, erscheint ihm gerade ganz real und man kann ihm fünfmal sagen, nein, da unten im Keller, da ist niemand, der dir etwas will. Du kannst jetzt ruhig einfach runtergehen und die Milch holen oder das Bier. Er wird es auch nach dem 20. Mal nicht glauben und kann es auch nicht glauben.
Was Sie sagen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Für die Patienten ist diese Welt real erlebt. Das heißt, sie können ein Wahngeschehen nicht mit einem Patienten diskutieren und sagen, es ist nicht so. Mhm. Der Betroffene erlebt es so. Dieses Verhalten führt auch in den Familien zu einer starken Stigmatisierung dieser Erkrankung, weil der Angehörige natürlich versucht zu verstehen und der Patient sieht etwas, was der Angehörige nicht sieht und hat jetzt immer sozusagen diesen Erklärungsnotstand. Und daher kommt es auch zu dieser Barriere, die diese Kommunikation so schwierig macht.
Und dann kommt es doch sicherlich gerade bei diesem Schizophreniekranken, der unter Wahnvorstellungen leidet, die ja verschiedene Ausmaße haben kann. Die sehen etwas, die hören etwas, die fühlen was einfach nicht da ist.
Also gerade eine Halluzination zeichnet sich ja dadurch aus, dass Dinge, Personen zum Beispiel wahrgenommen werden, die ein anderer nicht sieht. Es ist für den Betroffenen ein reales optisches Erleben. Mhm. Gerade aus dieser Funktion heraus wird ja immer gesagt, es ist eine sogenannte Geistesspaltung oder was man heute sagt, es ist eine Persönlichkeitsspaltung. Das hat aber mit Schizophrenie im klassischen Sinne nichts zu tun. Das ist eine Fehlinterpretation der Diagnose. Eugen Bleuler hat 1908 erstmals den Begriff der Schizophrenie bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie mehr oder weniger eingeführt. Und die Diagnose setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern schizein, was abgespalten bedeutet, und phren, was so viel bedeutet wie Seele. Bei den Griechen war der Sitz der Seele im Zwerchfell Seele, Geist. Und so nahm man an, ich denke, es ist auch einfach eine Fehlinterpretation, dass es da zu einer Geistesspaltung gekommen sei. Letztlich meint es aber nur, dass die Prozesse des Denken, Fühlens und Wollens nicht mehr in einem Wechselspiel funktionieren, das der Betroffene als Ganzes erlebt. Und dieser Aspekt führte letztendlich dazu, dass man annahm, weil eine gespaltene Persönlichkeit bestehe, würde eine Schizophrenie entstehen. Und das führt bis heute noch zu dieser starken Stigmatisierung. Schizophrenie-Kranke sind Menschen wie du und ich. Und sie haben Störungen in verschiedenen Bereichen und Funktionen des Gehirns. Aber sie sind weder abgespalten in Gut und Böse, noch sind es irgendwelche Monster, die gefährlich sind.
Also man kann auch Beziehung
behandeln und kann absolut auch Beziehung aufnehmen.
Aufnehmen, eingehen und auch Angehörige oder Menschen, die jetzt zu tun haben oder hören, aha, ich leide von Zeit zu Zeit unter der Schizophrenie, ich bin medikamentös eingestellt, man muss da jetzt keinen Abstand nehmen. Aber lassen Sie uns nochmal über diese geteilte Persönlichkeit sprechen. Muss ich Angst haben vor jemanden, der gerade akut unter einer Psychose oder Wahnvorstellungen leidet, dass er mir vielleicht jetzt auch etwas antut?
Es gibt verschiedene Verläufe auch in der Erkrankung der Schizophrenie. Wenn zum Beispiel ein Mensch sehr erregt ist, wenn er starke Ängste hat, wenn er die Stimmen von außen auf sich projiziert, was mit einer sehr großen Angst verbunden ist und natürlich auch Aggressionen hat gegen die Umwelt, die ihn so einfach nicht verstehen kann, dann kann es im Rahmen von solchen Erregungszuständen durchaus auch zu aggressiven Handlungen kommen. Es gibt auch Patienten, die ihre Medikation absetzen, weil es ihnen wieder besser zu gehen scheint, was dann auch wieder aggressive Anteile auslösen kann. Aber es ist nicht so, dass ein Patient mit einer Schizophrenie keine emotionale Wahrnehmung hat. Man kann diese Menschen auch dadurch beruhigen, dass man sie berührt, mit ihnen versucht, ruhig zu sprechen, versucht auch sie ein Stück empathisch anzunehmen.
Man spricht bei der Schizophrenie im Volksmund auch von einer Psychose. Ist das dasselbe oder was ist der Unterschied?
Ja, auch eine sehr wichtige Frage. Der Begriff der Psychose wurde erstmal von Ernst von Feuchtersleben, einem österreichischen Psychiater, in die Psychiatrie eingeführt. Der Begriff kommt ursprünglich von Psyche, Seele und Osis, eine krankhafte Veränderung der Seele. Dieser Begriff wird oft als Synonym nicht korrekt für Schizophrenie verwendet. Es handelt sich dabei mehr um einen Überbegriff, der auch bei organischen und affektiven Symptomen bestehen kann. Weil Sie das sagen, was sehr wichtig ist, wenn man einen Patient sieht, der ein psychotisches Symptom hat, dann kann es auch ein Wahn, eine Halluzination, eine Denkstörung, Erregung, Aggressivität sein. Nur die ist vom Zeitkontinuum relativ kurz, kann mit einer organischen Krankheit zusammenwirken. Denken Sie an Drogen, zum Beispiel Cannabis und Kokain, was zum Beispiel vorübergehende Wahnzustände auslösen kann. Da würde man nicht von einer Psychose, von einer Schizophrenie reden, sondern von
oder
einem psychotischen Erleben.
Oder auch bestimmte Medikamente.
Medikamente
können
auch
psychotisch.
Gerade Steroide, Menschen, die Steroide zum Muskelwachstum nehmen können, Halluzinationen bekommen. Und so gibt es verschiedene Erkrankungen bei der Demenz, bei Hirntumoren, bei Persönlichkeitsstörungen und bei Vitamin B12-Mangel.
Also, wenn die Persönlichkeit gespalten ist, wir sprechen heute über die Schizophrenie. Herr Dr. Niederberger, was ist denn dann nun genau eine Schizophrenie? Wie stellen Sie als Psychiater die Diagnose?
Die Diagnose wird durch das klinische Bild des Patienten geprägt. Es gibt kein Röntgenbild, es gibt kein Blutwert, es gibt kein genetische oder ein Gen, der sozusagen zuständig ist für die Erkrankung. Man betrachtet die Erkrankung in seinem Gesamtverlauf. Das heißt, es gibt bestimmte Kernsymptome wie Wahn, Halluzination, Denkstörung, Verhaltensstörung, motorische Störungen. Und man sieht das wieder in einem bestimmten Zeitkontinuum. Die weitverbreiteste Klassifizierung ist nach DSM-4, wo auch ein sechsmonatiger Zeitverlauf mit einer sozialen Beeinträchtigung vorliegen muss, um diese Diagnose stellen zu können.
Sie sagten auch, motorische Störungen gehören mit zum Erkrankungsbild der Schizophrenie. Was meinen Sie damit genau?
Bei der Motorik geht es um ein nicht mehr koordiniert ablaufendes Bewegungsmuster, zum Beispiel eine Unterform, die katatonische Schizophrenie, führt zu starren, bizarren Körperhaltungen, die von dem Patienten stundenlang eingehalten werden. Wenn man sieht, was die Erkrankung im Gehirn macht, was man nach der heutigen Forschung sagen kann, ist es eine Erkrankung des Dopaminstoffwechsels, und zwar eine Überproduktion von Dopaminzellen im mesolimbischen System, das zu diesen Symptomen führt. Wenn man aber weiß, dass Dopamin ein Transmitter ist, der zum Beispiel auch für die Motorik wichtig ist, denken Sie wieder an die Parkinson-Krankheit. Dort spielt auch der Dopaminstoffwechsel eine große Rolle. Wenn man sieht, in der Pars Compacta, der Basalganglien im Gehirn, degenerieren die Nerven, produzieren zu wenig Dopamin, und dazu kommt es dann beim Parkinson zu den typischen Bewegungsstörungen. Mhm. Nicht, dass es eine andere Bahn, die betroffen ist. Bei der Schizophrenie ist es die mesolimbische Bahn. Das ist auch eine Bahn dopaminproduzierender Zellen. Und in diesem Bereich kommt es zu einer Überproduktion.
Ist jetzt die Schizophrenie, Herr Dr. Niederberger, eine Erkrankung, die einmalig auftreten kann? Ich leide für eine Zeit lang unter einer Schizophrenie und dann geht sie wieder? Oder zählt die Schizophrenie eher zu den Erkrankungen, wenn sie einmal diagnostiziert wird, dass sie eher chronisch ist und dann den Patienten ein Leben lang begleitet?
Ja. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Schizophrenie schon mit Frühsymptomen 5 Jahre bestehen kann, bevor erst ein Wahnerleben kommt. Also häufig kommen die Patienten erst nach 5, 6 Jahren, dass eine Diagnose gestellt werden kann, obwohl schon 5 Jahre lang bestimmte Symptome hinweisen können. Mhm. Das sind Leistungsknicks, das sind plötzliche Phasen mhm. von einer Hirnleistungsstörung, das sind Ängste, das ist sozialer Rückzug. Also ganz unspezifische Symptome können schon möglicherweise ein Hinweis sein auf eine Schizophrenie, was man in diesem Zeitpunkt aber nicht diagnostizieren kann. Es gibt Verläufe von einmaligen, kurzzeitigen Episoden, die auch wieder verlaufen. Ich denke, wenn man an das Zeitkriterium denkt, muss man immer vorsichtig sein, ab wann man es als Schizophrenie bezeichnet. Im weiteren Verlauf verläuft die Krankheit in Phasen, kann auch wieder ausheilen, kann aber auch dauerhaft bestehen.
Ist die Schizophrenie eigentlich eine Erbkrankheit oder was weiß man über die Ursachen?
Über die Ursachen, und es ist ein sehr wichtiger Aspekt der Erbkrankheit. Natürlich fragen sich die Angehörigen, und ich erlebe immer wieder diese Fragen, wenn die Patienten kommen, sagen, mein Sohn möchte heiraten, ist das vielleicht ein Problem für die Familie des anderen? Und man muss ganz klar sagen, wenn es eine genetische Erkrankung wäre, dann müssten eineiige Zwillinge zu 100% erkrankt sein. Dem ist nicht so. Es ist etwa eine Konkordanzrate von 40% Wahrscheinlichkeit, erkrankt zu werden, und zweieiige Zwillinge zu 20% Erkrankung. Sicher liegt es immer daran, wie nah der Verwandtschaftsgrad ist, wie weit dann eine genetische Vulnerabilität eine Rolle spielen kann. Das Problem heute, man weiß eigentlich nicht, was die Ursache der Erkrankung ist, das muss man ganz klar sagen. Man geht heute von einer multifaktoriellen Genese aus. nach dem Vulnerabilitätsprinzip, das kommt von Vulnus, die Wunde. Das heißt, der Betroffene ist verwundbar, verletzbar, zum Beispiel für Stress. Man nimmt heute an, dass Störungen in der frühen Hirnentwicklung eine Rolle spielen können, Schwangerschafts-, Geburtskomplikationen, zum Beispiel wenn Mütter starke Drogen wie Crack, Kokain und anderes genommen haben, was zu einer Veränderung des neurochemischen Imbalancen führt. Veränderungen im Dopamin, Serotonin, Glutamatstoffwechsel und natürlich heute in der Forschung eine angeborene ein Überangebot von Dopamin-D2-Rezeptoren.
Gibt es jetzt eigentlich bei der Schizophrenie, darüber sprechen wir heute in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Herr Dr. Niederberger, gibt es bei der Schizophrenie verschiedene Schweregrade über das Ausmaß der Erkrankung? Also gibt es auch Menschen, wo man sagt, ach, der hat eine leichte Schizophrenie, der kann auch Familie haben, wenn er seine Medikamente nimmt, ist bei dem alles...
Ja, alle diese Symptome, die ich vorher genannt habe, können natürlich in unterschiedlicher Ausprägung auftreten. Es gibt Patienten, die haben im Vordergrund zum Beispiel mehr Halluzinationen, da aber weniger Denkstörungen oder affektive Störungen, also stimmungsbedingte Störungen. Man teilt es eigentlich heute ein in Positivsymptome, wie schon gesagt, Wahnvorstellungen, Negativsymptome, die jetzt einen Ausdruck auf Antriebsgefühl als Armut zeigen, und kognitive Funktionsstörungen, das heißt Störung der Hirnleistungstätigkeit, Konzentration, Aufmerksamkeit, assoziatives Denken, Denkgeschwindigkeit. Diese Bereiche können am Anfang so sein, dass mehr positive Symptome da sind, später dann mehr Negativsymptome. Nur eins ist ganz wichtig zu sagen: Eine unbehandelte Schizophrenie hat eine insgesamt schlechtere Prognose. Das Gesamtbild dieses Symptomkomplexes wird sich mit dem Alter verschlechtern.
Also das heißt, jemand, der unter einer Schizophrenie und auch unter diesen ganzen Symptomen leidet, sollte sich auf jeden Fall in Behandlung begeben. Er sollte nicht versuchen, dass durch einen eigenen Antrieb unbedingt in den Griff zu bekommen, weil Sie haben auch schon gesagt, es liegt ein Dopaminstoffwechsel im Gehirn vor, wo man medikamentös einschreiten kann. Habe ich es richtig verstanden? Ja, als Laie, damit der sich auch nicht noch verschlechtert.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, das ist ja auch das Dilemma der Psychiatrie. Wir haben hier eine schwere psychiatrische Erkrankung. Der Betroffene selbst erlebt sich nicht als krank. Das heißt, die meisten Patienten mit einer Psychose werden in der Regel von Angehörigen zu mir gebracht, oft auch in erregten Zuständen. Und selbst da sieht der Patient nicht eine Behandlungsnotwendigkeit ein, was dann oft auch eine stationäre Unterbringung notwendig macht. Schauen Sie, wenn Sie eine Wunde oder einen Schmerz haben, dann sagen Sie, mein rechter Arm schmerzt. Bei der Schizophrenie ist es nicht so, dass Sie sagen, ich habe jetzt einen Wahn, jetzt gehe ich zum Arzt und lasse das behandeln. Das macht diese Schwierigkeit eigentlich aus. Und die Behandlungsmöglichkeiten, die wir heute haben, was wir auch in der letzten Sendung besprochen haben, die Neuroleptika, sind sehr hilfreich. Gerade jetzt die zweite Generation dieser Medikamente, sogenannten Atypika, sind heute Medikamente, die sehr viel besser vertragen werden, viel weniger Nebenwirkungen auch haben und damit vom Patienten auch eher akzeptiert werden. Ein Patient, dem es in der Regel besser geht, möchte natürlich diese Medikamente nicht weiternehmen, weil er sagt, ich habe keinen Wahn mehr und legt's weg. Und die Rezidivrate, die Rückfallrate ist trotz allem sehr hoch.
Nun ist die Schizophrenie schon eine beängstigende Erkrankung für Angehörige wie auch für den Patienten selbst. Was sollte nun der Angehörige wissen, auch im Miteinander mit einem Patienten?
Wichtig ist, dass es keine Persönlichkeitsspaltung ist, dass es kein Charakterproblem ist, dass es kein schlechter, gefährlicher Mensch ist. Also immer auch die Angst ist, ja, was passiert, wenn er jetzt die Medikamente abwehr, ich dadurch bedroht. Das ist nicht der Fall. Wichtig ist, und das erlebe ich sehr häufig in Familien, es ist wie so eine eine unsichtbare Mauer. Die Kommunikation wird nicht mehr offen geführt. Man ist eher zurückhaltend. Man will den Betroffenen nicht verletzen, nicht ansprechen. Und gerade sind die Angehörigen oft die einzigen, die den Patienten erreichen, weil er sich sonst von seiner sozialen Welt völlig zurückzieht. Der soziale Rückzug ist eines auch der Frühsymptome. Wenn ein Mensch merkt, er kann nicht mehr denken, er kann nicht mehr mit seinen Altersgenossen gleiche Interessen durchhalten, dann zieht er sich zurück. Und die Angehörigen müssen offen auch diese Symptome ansprechen und sprechen, wie es ihnen damit geht, was er hat, damit er merkt, er wird trotzdem angenommen.
Herr Dr. Niederberger, Sie sprechen jetzt zu uns als Psychiater und Neurologe, aber Sie sind auch psychotherapeutisch tätig, Sie sind auch Psychotherapeut. Kann man denn mit einem Schizophrenie-Kranken, also mit jemandem, der unter Denkstörungen leidet, jemand, der eine andere Wahrnehmungswelt hat, aber auch jemand, dem das vielleicht gar nicht auffällt, kann man mit dem Strategien erarbeiten, dass er dennoch zugänglich ist? Und man sagt, du, jetzt wird's wieder stärker. Meinst du nicht, du solltest zum Arzt gehen oder nimm doch jetzt mal eine halbe Tablette mehr, wie es dir der Arzt gesagt hat? Ist so etwas möglich?
Ja. Die Psychotherapie bedarf des Wortes. Das heißt, erst wenn der Patient in seinem zerfahrenen Denken, das zur Verwirrung und zu Konzentrationsverlust führt, kann ich den Patienten erreichen. Das heißt, ich muss dann abwägen, ob eine Medikation notwendig ist, damit der Patient sozusagen durch ein Wort erreicht werden kann.
Also man könnte sagen, aber durch Medikamente ist er durch Worte wieder erreichbar.
Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist die große, ich denke, Herausforderung auch der Psychotherapie, dass ja dieser Mensch einen Raum braucht, wo er sich sozusagen auch in seiner bizarren Welt darstellen kann. Und für mich sind auch die Symptome eines Wahns nicht irgendein Abfallprodukt des Gehirns, sondern es ist der Versuch des Gehirns, mit einer Funktionsstörung fertig zu werden. Nicht wenn ein Mensch eine Aggression nicht mehr in sich halten kann und das nicht kontrollieren kann, dann projiziert das in die Außenwelt und erlebt es als Stimme von außen. Und da ist, denke ich, so wichtig, auch diese Aspekte anzusprechen, ob diese Halluzination oder die Denkstörung oder der Beziehungswahn in irgendeiner Beziehungsaspekte zur Umwelt steht.
Eine Wahnvorstellung, ich denke, die sollten wir gerade bei einem christlichen Radio ansprechen, das sind auch religiöse Wahnvorstellungen. Ja. Erleben Sie die häufig eigentlich in Ihrer Praxis?
Ja, gerade gläubige Menschen, die in diesem bereits Bereich groß geworden sind, die Bibel gelesen haben, stoßen natürlich in der Bibel immer wieder auf Hinweise, wo zum Beispiel bei Nebukadnezar, wo er die Superbia, also die Sünde der Hochmut begeht und Gott straft ihn mit einem Wahn, oder König Saul, Gott schickt ihm ein Ruach, das heißt einen bösen Geist. Und denken Sie an das Neue Testament, die Besessenen von Gesara, wo Jesus Christus die Dämonen austreibt und in eine Schweineherde führt. Was in der Bibel zu sehen ist und was diese Menschen natürlich auf sich beziehen, ist, dass sie Wahn erleben, auch als Schuldeingeständnis erleben. Dem ist aber nicht so. Jemand, der diese Erkrankung bekommt, kann nichts dafür. Das Problem, denke ich, ist, der religiöse Wahn unterscheidet sich darin, dass, wenn Sie jetzt Christus vergleichen, Christus nimmt diese tobsüchtigen Menschen an, wie sie sind, und versucht ihnen und hilft ihnen, versucht und er hilft ihnen. Ein Mensch mit einem religiösen Wahn hat letztendlich einen verkappten Wahn. Er möchte sein, einen verkappten Größenwahn. Er möchte sein wie Jesus Christus. Er möchte alle seine Fähigkeiten besitzen, oder er möchte wie Gott sein.
Also es könnte eine Wahnvorstellung sein.
Es könnte eine Wahnvorstellung sein, aber er ist überhaupt nicht bereit, das zu tun, was Jesus Christus durch sein Leben und seinen Tod uns gezeigt hat. Und denken Sie an die vielen Heiligen, Johanna von Orleans, Hildegard von Bingen, die ihre Visionen in ihrem 42. Lebensjahr 1142 bekommen hat, ganz erschrocken darüber war, es niemand gesagt hat und selbst beschrieben hat, eine Vision ist etwas, was ich bei klarem Verstand als helles Licht und eine neue Erkenntnis erfahren habe. Und das Zeugnis dieser Heiligen und Menschen, die durch ihr Leben, durch ihr Beispiel und durch ihre tiefe Überzeugung von Gottes Kraft und Herrlichkeit in ihrer Seele letztendlich Beispiel für uns heute nach 1000 Jahren noch geben. Das ist der Unterschied zu einem religiösen Wahn. Der religiöse Wahn ist nichts anderes wie der Versuch, so zu sein wie diese Menschen, aber nicht bereit zu sein, durch sein Leben ein Zeugnis dafür zu geben. Es ist nur ein Aspekt.
Wir sprechen über die Schizophrenie mit verschiedenen Grundbeschwerden. Wir haben jetzt sehr ausführlich über Denkstörungen, über Halluzinationen gesprochen. Wir haben kurz auch Heilige, die Visionen haben, angesprochen und den Unterschied zwischen akustischen Halluzinationen, Denkstörungen, dass man denkt, man ist der und der, eine Persönlichkeit aus der Heiligen Schrift. Herr Dr. Niederberger, jetzt möchte ich Sie noch einmal fragen, wie stellen Sie jetzt als Psychiater die Diagnose, dass Sie feststellen, da liegt jetzt ein schweres Trauma vor, da muss ich dran arbeiten, deswegen hat derjenige jetzt diese Gedanken, diese Gefühle, sieht diese Menschen, oder dass eben eine Stoffwechselstörung, wie wir gesagt haben, im Dopaminstoffwechsel vorliegt, oder dass wie bei den Heiligen wirklich Gott eine höhere Macht durch sie spricht und es eine Vision ist. Wie kann man das jetzt nochmal den Hörern erklären, wie sie das unterscheiden?
Ja, also ich kann in meiner ärztlichen Tätigkeit zunächst einmal versucht man zu erkennen, welche Symptomgruppe diese Menschen haben, unter welchen Bereichen ihres Gehirns die Menschen leiden. Das ist, wie gesagt, die Denkstörung, die Halluzination. Es ist ein ganz bestimmter Cluster von Symptomen, die erst diese Diagnose möglich machen. Die wissenschaftliche Untersuchung der Erkrankung und die Behandlung der Erkrankung mit Neuroleptika zeigt natürlich auch die Wirkung dieser Medikamente. Und man kann davon ausgehen, dass diese Medikamente für diese Einzelsymptome sehr hilfreich sind, weil es dazu führt, dass es wieder zu einem verbesserten Funktionsniveau im Gehirn kommt. Nicht? Bei Menschen, die jetzt Visionen haben, besteht dieser Bereich, aber die Menschen sind voll in ihrem Alltag integriert. Ich kann wieder nur auf das Leben vieler Heiliger zurückweisen. Denken Sie an Hildegard von Bingen, die trotz körperlicher Schwäche war auch sehr oft krank. Was diese Frau, ich sage diese große Frau, geleistet hat mit ihrer Klostergründung, mit der Arbeit, mit der Seelsorge und vor allen Dingen auch mit der Krankenpflege anderer Menschen. Das kann ein Mensch, der in einer schizophrenen Erkrankung lebt, der nicht behandelt ist, natürlich nicht leisten, weil er auch diese Kraft nicht hat. Dieser Betroffene hat eine Krankheit. Das ist vielleicht der Unterschied.
Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wir sprechen heute über eine psychiatrische Erkrankung. Wir sprechen über die Schizophrenie. Überschrieben haben wir die Sendung mit den Worten, wenn die Persönlichkeit gespalten ist. Unser Gast ist Neurologe, er ist Psychiater und Psychotherapeut, Dr. Maximilian Niederberger aus Ottobrunn bei München. Und wir haben Sie zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie können anrufen und sich hier heute in die Lebenshilfe einbringen. Angerufen hat uns schon Herr Bohley. Ich grüße Sie. Herr Bohley hat aufgelegt. Jetzt darf ich nun Frau Karbach begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Frau Karbach, Sie sind live auf Sendung. Grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage, meine Tochter leidet an dem negativen Syndrom. seit ihrem 20. Lebensjahr. Sie ist jetzt 34 und hat starke Zwänge. Also sie ist weniger jetzt mit Denkstörungen behaftet, aber die Zwänge behindern sie halt an einem normalen Leben. Sie ist in der Werkstatt für Behinderte und lebt alleine. Und jetzt ist die Frage, kann
sie... Hörertelefon, ich bin...
Hallo? Hallo? Hören Sie mich?
Ich höre Sie.
Ja, ich habe jetzt die Frage, ob meine Tochter trotz der psychiatrischen Erkrankung eine Zwangstherapie machen kann. Also weil sie leidet besonders unter Zwängen und dagegen ist ja bis jetzt nichts unternommen worden.
Was bekommt Ihre Tochter denn für Medikamente?
Fevarin und Leponex. Ja. Aber sehr niedrig, also 25 Milligramm Leponex und 200 Fevarin.
Ja, es ist sehr häufig, dass im Gehirn bei dieser Erkrankung eben mehrere Transmittersysteme betroffen sind, eben auch die Bereiche, in denen es um den Zwang geht. Das ist der Grund, warum sie Fevarin bekommen hat. Das ist ein SSRI, ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der einen eigentlich Zwangssymptome auch bessern kann. Die Frage wäre, ob man, das kann ich natürlich Ihnen jetzt nicht beantworten, aber vielleicht, dass Sie mit Ihrem Arzt reden, ob man auch ein anderes SSRI, zum Beispiel Citalopram, geben könnte. Sie ist ja sicher betreut irgendwo, wo sie die Medikamente bekommt, nicht? Das vielleicht noch einmal ansprechen, ob das möglich ist, aber der Kollege hat mit Sicherheit mit dieser Medikation an diese beiden Aspekte dieser Erkrankung gedacht. Ein anderer Aspekt ist, schauen Sie, warum hat ein Mensch Zwang oder warum entwickelt ein Mensch Zwang? Wenn ein Mensch sich nicht mehr seiner eigenen Handlungen sicher ist, dann muss er immer mehr sein Verhalten korrigieren und kontrollieren. Und die Frage wäre, ob man da nicht auch schaut, ob es da einen therapeutischen Aspekt ist, warum sie gerade ihr Leben immer wieder kontrollieren muss, warum sie sich so unsicher fühlt. Liegt das an ihrer Umgebung? Liegt das an der Tätigkeit? Ist es Teil ihres Erlebens der Welt? Das wäre auch mal die Frage, ob man diese Zwangssymptomatik nicht auch mal therapeutisch betrachtet.
Und das ist durchaus möglich, Herr Dr. Niederberger.
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Also man ist auch diesen Zwangsvorstellungen, ist der Patient und auch die Angehörigen sind dem nicht ausgeliefert, sondern man kann auch therapeutisch intervenieren. Ja. Aber doch sicherlich auch nur in einem bestimmten Zustand, wenn die Medikamente greifen, oder?
Frau Böhler, sehr wichtig, dieser Aspekt. Ich denke, wenn die junge Frau in einer Werkstatt arbeitet, zeigt das ja, dass bestimmte soziale Voraussetzungen gegeben sind. Ich denke, man sollte da wirklich nochmal nachschauen.
Ja, ist Ihre Frage soweit beantwortet?
Ja, ich hätte noch die eine Frage, ob Sie einen vielleicht einen Hinweis geben können, wo, in welcher Klinik vielleicht solche Patienten behandelt werden könnten mit so starken Zwängen bei dieser Doppeldiagnose.
Ja, in München, in der Nussbaumklinik, der psychiatrischen Klinik, ist eine spezielle Zwangsambulanz vorhanden. Man kann sich dahin überweisen lassen, ambulant. Und die Kollegen dort kennen natürlich auch dieses Problem der Doppeldiagnose.
Aber wir wohnen hier in Rheinland-Pfalz und wir bräuchten ja dann was,
vielleicht,
wo sie bleiben könnte.
Also in der Regel sind diese Ambulanzen an Unikliniken angegliedert.
Ah ja, Unikliniken. Mhm.
Und Herr Dr. Niederberger, diese Frage haben sicherlich jetzt viele Hörerinnen und Hörer am Radio. Da kann man sich doch sicherlich auch bei seinem behandelten Psychiater wenden, der einem da weiterhilft und der ja auch Kontakte hat, sicherlich in die Kliniken.
Unbedingt. Ich sehe das auch so, auch jetzt gerade hier bei der Behandlung. Dieser Kollege hat im Grunde genommen genau das gemacht, was man tun müsste, was ich auch machen würde.
Frau Kabach, lassen wir es
Bescheid,
jetzt so
der Kollege
stehen.
Weiß, vielleicht fragen Sie ihn wirklich.
Ja, auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Frau Hermes aus St. Quendel, das liegt im Saarland, hat uns erreicht. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Ich habe Kontakt mit einem jungen Mann, 45 Jahre alt, der vor anderthalb Wochen wieder aus der geschlossenen Psychiatrie der Uniklinik Homburg im Saarland entlassen wurde. Und er sagte mir, er ist schon 85 Mal zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen worden, steht unter großem Druck der Wünsche und Vorstellungen seiner. Er sagt, wenn er eben mitten beschnitten wird, kommt am Ende ein Krüppel raus. So ist mein Leben. Also er leidet furchtbar, klagt über den Trümmern seines Lebens, ist jetzt entlassen worden und sagt, der Arzt hätte ihm gesagt, wenn er die Drogen, also eine exogene Drogenpsychose, ist die Diagnose, hat er mir gesagt, und wenn er das Haschisch lässt, könne er die Medikamente absetzen. Aber immer wenn er das tut, ist die nächste Einweisung in die Klinik fällig. Das kann doch nicht angehen, dass ein junger Mensch 85 Mal immer für 6 Wochen mit Polizei und unter Umständen mit Handschellen angewiesen wird.
Ja, Frau Hermes, dann sprechen wir jetzt am besten vielleicht als erstes mal darüber, was eben Haschisch auswirken kann, überhaupt die Wirkstoffe, die darin sind, und was jetzt die Diagnose, die Sie uns genannt haben, wie Herr Dr. Niederberger uns die auch erstmal erklärt.
Genau.
Bleiben Sie ruhig dran.
Ja.
Also, so wie Sie es jetzt beschreiben, handelt es sich um eine sogenannte exogene Psychose.
Ja.
Das heißt, wie ich Ihnen vorhin auch sagte, dass man sagt dazu Polytoxikomanie, das heißt die Einnahme von zum Beispiel Cannabis und Kokain oder Amphetaminen plus Alkohol kann natürlich diese Neuronen in dem mesolimbischen System, auch im Belohnungssystem genannt, nachhaltig verändern. Durch diese Drogen werden diese synaptischen Enden biochemisch verändert, sodass ein anderes Signal ankommt. Und wenn ein Mensch sozusagen diese toxische Einnahme dieser Mittel nicht verändert, verändert das natürlich auch im Verlauf immer mehr sein Verhalten, weil es natürlich auch zu einer Degeneration dieser Zellen kommt. Ich vermute, wie Sie es mir schildern, dass es sich bereits um einen chronifizierten Verlauf handelt, dass der Patient selbst gar nicht mehr in der Lage ist, sein Verhalten zu steuern, und die Überlegung wäre, um da gerade diese Drehtürpsychiatrie zu vermeiden, ob er denn nicht auf in einer Klinik in ein Soziohaus kommt. Das ist ein Haus, wo eben auch soziale Verhaltensweisen wieder trainiert werden.
Weil was verwunderlich ist, Frau Hermes, das ist, in der Klinik selber wird er die Droge nicht zur Verfügung haben, also den Wirkstoff.
Ja, ja, Haldol ist ja keine Droge, das ist ein Neuroleptikum, ne?
Und die Frage ist ja dann, Herr Dr. Niederberger, dieser Patient scheint ja dann immer wieder, wenn er draußen ist, doch wieder zu der Droge greifen. Und das ist, scheint ja gemischt mit einer Sucht zu sein. Also muss die Suchtthematik behandelt werden. Und dazu ist ein Klinikaufenthalt von mehreren Monaten bis halbes Jahr wahrscheinlich nicht
unumgänglich oder länger. Oft auch längere Zeit in einem entsprechenden Therapiehaus. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, 80 Mal kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil normalerweise es so ist, wenn man merkt, dass jemand es in seinem sozialen Umfeld einfach nicht schafft und immer wieder zur Droge greift und immer wieder das Medikament absetzt, dann wäre wirklich eine Unterbringung in einer, man sagt, Soziotherapie, wo Arbeitstherapie, wo verhaltenstherapeutische Aspekte gemacht werden. Ja. Wissen Sie, weil ein Mensch, der sozusagen schon diese chronische Veränderung hat, der kommt natürlich nicht damit recht. Und Sie dürfen eins nicht vergessen. Haldol ist ein Medikament, was die Empfindungen eher dämpft. Mhm. Eine Droge, wenn Sie das in Kombination von Cannabis und Kokain nehmen, ist eher etwas, was die Empfindungen zunächst verbessert. Und daher greifen die Patienten auch, um ihre Symptome wieder zu verbessern, wieder zu der Droge. Nur dieser Teufelskreis führt natürlich zu dieser Chronizität. Und darum denke ich, braucht er da einen, denke ich, einen geschützten Rahmen, ja, in dem er halt auch diese Problematik
bearbeitet. Wie ist das möglich? Gegen seinen Willen. Er sträubt sich und sagt, ich lese die Bibel, ich studiere die Bibel und ich will schreiben und will andere bekehren.
Schauen Sie, so wie es ihm damals, so wie ich es gerade gesagt habe, der Patient selbst hat keine Krankheitseinsicht. Ja. Man, wissen Sie, man darf ihm deshalb keine Vorwürfe machen. In seinem Erleben fühlt er sich ganz normal. Nur er fühlt sich nur normal, wenn er seine Drogen hat.
Ja.
Nicht? Und das ist das, Sie sprechen genau das Problem an, dass jeder von uns sagen würde, eigentlich ist er doch krank, man müsste ihm helfen, aber der Betroffene selber sieht es gar nicht so. Er kommt aus der Klinik, setzt die Medikation ab und nimmt seine Droge wieder, weil er sich damit wohler fühlt. Aber es führt zu einer chronischen Veränderung.
Ja, und wie soll es weitergehen?
Also ich denke, dass man da auch mit seinem behandelnden Arzt sprechen muss, auch der behandelnde Arzt mit der Klinik. Ich bin sicher, dass das schon gemacht worden ist. Und gegebenenfalls muss eine Betreuung erstellt werden.
Er hat einen Betreuer.
Eine Betreuung oder Betreuer muss das. Und wenn man den Eindruck hat, dass es eben immer wieder zu dieser, ich sage jetzt, Selbstgefährdung kommt, dann denke ich, wäre wirklich eine Unterbringung in so einer Abteilung sinnvoll.
Ja, gut, ich danke
also,
Ihnen.
Wiederhören.
Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Hermes.
Auf Wiederhören, Frau Bühler.
Frau Straußinger aus München, Sie sind unsere nächste Hörerin. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich bedanken, dass Sie mal dieses Thema aufgegriffen haben. Ich betreue meinen Sohn seit 16 Jahren. Er hat eine Psychose in schizophrenem Formenkreis. Er war einige Zeit in H und so weiter und auch in einem Heim. Er bekam damals Levonex und jetzt bekommt er Lozapin weiter. Damals, er war Asthmatiker, damals wurde festgestellt, dass er aufgrund einer Amalgamvergiftung diese Psychose bekommen hat. Der wurde auch entgiftet. Aber sein Zustand hat sich deswegen nicht wesentlich gebessert. Er bekommt jetzt 300 Milligramm Lozapin. Und er ist in einer Tagesstätte, aber er hat auch diese Sachen, die erwähnt worden sind, dass er Prospekte sammelt und dass er Konzentrationsschwierigkeiten hat und Denkschwierigkeiten und dass er Phasen hat, wo er nicht normal ist, aber anschließend nach einem kleinen Anfall dann auch wieder weggetreten ist. Kann es sein, dass diese Amalgamvergiftung schuld ist?
Das wird sehr häufig immer wieder diskutiert als exogene Ursache, aber für eine Schizophrenie gibt es da keinen Anhalt. Eine Frage noch zu der Symptomatik. Hat er auch eine Veränderung seines Schlafmusters?
Ja, schläft, wie gesagt, erst um 2 Uhr oft ein. Und in der Früh ist er dann natürlich sehr müde und ist länger im Bett. Ich verstehe nicht, warum er erst mit 28 diese Krankheit bekommen hat.
Die Erkrankung tritt bei Männern in der Regel vom 20. Lebensjahr an auf. Es gibt auch vereinzelt Fälle bei jüngeren 15 Jahre und bei Frauen etwa zwischen dem 24. und dem 30. Lebensjahr. Aber was Sie jetzt sagen, ist sehr wichtig. Es ist eine Veränderung des Schlafmusters da. Das weist hin auf bestimmte biochemische Disbalancen. Ne? Zum Beispiel eine Durchschlafstörung könnte da die Ursache sein. Mhm. Leponex ist, wenn Sie wollen, ein atypisch wirkendes Medikament. Also es macht sehr wenig Nebenwirkungen. Hat er denn eine therapeutische Betreuung auch?
Ja, hat er. Er ist in der Tagesstätte, er ist auch noch bei einer Ärztin und war jahrelang bei einem Arzt. Er war auch in das Haus Teutoburger zwei Jahre.
Ja, Teutoburger.
Ja, und da wurde er wieder entlassen, wie in seine Wohnung. Da ging es die ganze Zeit ganz gut, aber jetzt ist natürlich wieder der Zustand. Er hatte wieder solche Schübe, wie sagt man da? Und da habe ich ihn natürlich wieder. Ich bin auch seine Betreuerin.
Ja. Also es wäre in dem Fall auch ganz wichtig, wenn es jetzt zu einer Verschlechterung gekommen ist, herauszufinden, woran die liegt. Liegt es wirklich am sozialen Umfeld? Ist es etwas, das mit der Medikamentenumstellung zu tun hat. Kann es etwas sein mit seiner, der Mensch wird älter mit seinen Bedürfnissen, die einfach
ja,
auch
er
durch
ist 44.
Das, sehen Sie, das ist ein Mann im besten Alter und da müssen Sie sich vorstellen, wie vieles da auch bewusst wird, was er nicht lebt. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der wichtig ist, auch mit den Therapeuten und der Ärztin vor allem zu sprechen und quasi das, was Sie mir jetzt an Fragen gestellt haben, direkt so dort auch zu formulieren.
Mhm. Die sind nah dran. Was mir auch aufgefallen ist, wenn sein Freund kommt, der ist Jurist, den will er gar nicht sehen.
Ja, ja,
das weil ist, er hat ja. studiert, er hat Bibliothekar ja. studiert ja. und konnte das nicht zu Ende führen.
Schauen Sie, das ist auch diese tiefe Kränkung, die durch diese Krankheit erlebt wird. Nicht, man erlebt sich gegenüber seinen Gleichaltrigen oder Freunden als nicht mehr auf Augenhöhe. Nicht?
Ach so.
Und alleine das zwingt die Menschen, sich zurückzuziehen. Stellen Sie sich vor, er hat einen Freund, der hat es geschafft, er hat es so in seinem Leben einen Leistungsknick, er kann das nicht sein. Wenn er seinen Freund sieht, wird er natürlich daran erinnert, was er nicht gelebt hat. Und eins muss man immer wieder sagen, trotz der Denkstörung, das Gedächtnis bei Menschen mit schizophrenen Erkrankungen ist nach wie vor erhalten.
Ja, ich weiß es. Er liest sehr viel. Er hat ja auch Politologie studiert.
Auch die Intelligenz bleibt erhalten.
Genau,
es ist nicht so, dass diese Menschen jetzt Fuderjant verblöden würden, nicht? Auf keinen Fall. Und gerade diese Wahrnehmungen kann natürlich auch zu einer Verschlechterung der Symptomatik führen. Aber diese Punkte würde ich eben, wie gesagt, mit denen besprechen, die dran sind bei ihm, die ihn kennen, die ihn auch schon über einen längeren Zeitraum kennen.
Frau Straussinger, wir danken Ihnen für Ihren Anruf, wünschen Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Die Schizophrenie, wenn die Persönlichkeit gespalten ist, ist unser Thema hier heute in der Lebenshilfe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt nicht viele von Ihnen auf Sendung nehmen können. Doch was wir mitbekommen haben, ist von Ihnen als Angehörige, dass Sie in Sorge sind, dass Sie in Not sind, dass Sie auch nicht so richtig wissen, vielleicht an wen Sie sich wenden können, wem man auch vertrauen kann mit seinen Aussagen. Und dahin zielt jetzt auch meine letzte Frage, Herr Dr. Niederberger. Wenn ich betroffener Angehöriger bin und wenn ich meinem Angehörigen, meinem Sohn, Tochter, Nichte, wem auch immer helfen möchte, wo kann ich mich hinwenden, um auch professionelle Hilfe zu erfahren?
Also grundsätzlich ist immer ein Ansprechpartner der Hausarzt. Er kennt ja den Patienten auch wegen anderer Erkrankungen.
Hausarzt meinen Sie auch den Neurologen, auch, den Psychiater?
Also zunächst mal den Hausarzt. Das wird sicher immer auch für die Angehörigen der Ansprechpartner sein, einfach weil da auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Und das ist sehr wichtig bei dieser Erkrankung. Der zweite, der weitere Weg wäre dann, zum Facharzt zu gehen oder wo sich Angehörige sehr gut informieren können. Es gibt im Internet das Kompetenznetz Schizophrenie. Dort finden Sie eigentlich vieles von dem, was ich gesagt habe, noch einmal in schriftlicher, ausführlicher Form. Man kann Frühsymptome erkennen und das würde ich dringend raten.
Die Patienten, die schon eine lange, lange Karriere hinter sich haben, Aufenthalte, Medikamente abgesetzt, immer wieder. Und wo die Angehörigen merken, sie kommen auch an ihre Grenzen von dem, wie sie das Gefühl haben, wie man demjenigen helfen kann.
Also da ist die Psychoedukation sehr wichtig. Und da ist natürlich wirklich der Kontakt zum behandelnden Psychiater, Nervenarzt, zum sozialpsychiatrischen Dienst und sonstigen Beratungsstellen sehr, sehr wichtig. Wenn Sie einmal etwas nachlesen wollen, es gibt in der Literatur auch Hinweise, zum Beispiel, wenn Sie von Shakespeare Macbeth lesen, ein sehr schönes Beispiel einer Halluzination, König Lear. Wenn Sie Hölderlin lesen, ich möchte Hölderlin wirklich keine Schizophrenie unterstellen, aber eine geistige Verwirrtheit. Er war 36 Jahre in diesem Turm gelebt. Und wenn Sie das Gedicht von ihm lesen, Hälfte des Lebens, das er vor seiner Erkrankung, also vor 1806, geschrieben hat, sehen Sie, was auch eine Denkverarmung bedeuten kann. Und es gibt auch die Prinzhorn-Sammlung. Hans Prinzhorn hat die Künstlerei der Geisteskranken, Bilder, Malereien gesammelt, Plastiken gesammelt. Auch das ist sehr interessant anzulesen, weil es zeigt, über welche Fähigkeiten diese Menschen verfügen. Und diese Erkrankung bedeutet nicht, aus dem Leben zu sein, sondern im Leben zu sein. Und es ist für alle Betroffenen sehr schwer. Und ich wiederhole es nochmal, eine Stigmatisierung ist nicht nötig. Es sind Menschen wie du und ich, aber Menschen, die wir versuchen müssen, besonders zu verstehen, mit viel Geduld und auch Verständnis.
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie unser Gast waren, Herr Dr. Niederberger. Schizophrenie, wenn die Persönlichkeit gespalten ist. Das war unser Thema heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Und für alle die, die später eingeschaltet haben, Sie können die heutige Lebenshilfe als Podcast hören im Internet unter www.horeb.org. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei meinen Kollegen. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7520. Informationen zur Sendung, beziehungsweise wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Dr. Niederberger, er ist tätig in einer eigenen Praxis, in einer Gemeinschaftspraxis in Ottobrunn bei München. Meine Kollegen halten die Kontaktdaten für Sie bereit. Dazu die Rufnummer vom Hörerservice 0700 7525 7525. Herr Dr. Niederberger, vielen Dank, dass Sie heute hier bei Radio Horeb unser Studiogast waren. Alles Gute für Sie und Ihre Klienten.
Dankeschön, vielen Dank, Frau Böhler.
Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich möchte Ihnen gern noch ein tröstendes Wort mitgeben. Vertrauen wir einfach darauf, dass das Leben, das der Herr uns geleitet, dass auch wir, wenn wir manchmal einfach nicht wissen, wie es weitergeht, wir doch immer wieder Menschen und Impulse an die Seite gestellt bekommen, wo wir sagen, da geht vielleicht wieder eine Tür auf, auch wenn schon so viele Türen zugegangen sind. In diesem Sinne, auch in dem Sinne zu wissen, wir von der Radio Horeb Hörerfamilie sind im Gebet miteinander verbunden. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.